Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Gerade am Anfang sind wir ja extrem ratlos unterwegs beim ersten Kind. Und dann ist die Unsicherheit natürlich sehr, sehr groß, wenn dann noch die Unsicherheit der eigenen Eltern praktisch oder der Mutter auf uns treffen.
Ja, genau. Die ganze Familie muss sich ja neu sortieren, wenn da ein Baby kommt. Wir rutschen alle eine Generation höher, gerade wenn es das allererste Enkelkind ist. Und wir müssen uns dann einfach wieder neu zurechtfinden in diesen neuen Rollen und selber rausfinden, wie wir die ausfüllen wollen. Und das gilt nicht nur für uns als Eltern, sondern eben auch für die Großeltern.
Viele Eltern wollen es anders machen, einen anderen Erziehungsweg einschlagen als ihre eigenen Eltern. Entweder, weil sie am eigenen Leib erlebt haben, wie ungünstig, ja vielleicht sogar verletzend das war, was sie in ihrer Ursprungsfamilie erlebt haben. Oder weil neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfach zeigen, dass Bedürfnis und Bindung wichtig für die kindliche Entwicklung ist. Und deswegen schlagen wir den beziehungsorientierten Weg ein. Oft ist das alles andere als leicht. Es geht darum, Kommunikation neu zu lernen, sich mit eigenen Mustern auseinanderzusetzen und mit den eigenen Eltern. Denn häufig belastet dieser Weg, den wir dann einschreiten, dieser neue Weg, die Beziehung zu unseren Eltern oder zu den Schwiegereltern. Und das reicht von Unverständnis bis zu offenem Streit. Warum das so ist und was wir dann tun können, darüber habe ich mit Anna Hofer und Karin Bergstermann gesprochen. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Häufig ist das so die Grundlage oder der Stein des Anstoßes, dass sich was in Familie auch verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es jetzt hier in der Praxis in Köln oder online, und in Kursen. Der nächste Online-Kurs ist der Kreis der Väter. Das ist ein exklusives Programm, also nicht, weil es für Väter ist, sondern weil es wirklich auf einen kleinen Kreis beschränkt ist. Das sind nur maximal 6 Väter. Es geht um die Beziehung zu deinem Kind, zu deiner Partnerin und zu dir. Das ist ein 3-Monats-Programm. Alle 2 Wochen gibt es ein großes Abendseminar. Keine Aufzeichnung, entweder du bist dabei oder bist nicht dabei, denn das ist keine Wissensvermittlung, sondern es geht hier um dich. Wenn du dabei sein willst, dann schau auf meine Seite christoph-end.de oder schreib mir. Jetzt aber zu den Gästen der heutigen Folge, Anna Hofer und Karin Bergstermann. Anna ist psychologische Beraterin, Stillberaterin und Autorin. Karin ist Historikerin und Autorin. Und beide haben zusammen das Buch geschrieben, Bei meinem Kind mache ich das anders, mit den Schwiegereltern über Erziehung sprechen und den eigenen Weg gehen. Hallo Karin, hallo Anna, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Christopher, danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu eurem Buch. Bei meinem Kind mache ich das anders, mit den Schwiegereltern über Erziehung sprechen und den eigenen Weg gehen, heißt das Buch. Wieso ist das so fällt uns das so schwer, mit den eigenen Eltern oder gar den Schwiegereltern über Erziehung zu sprechen?
Ich glaube, der Anfang kommt eigentlich eher von den Großeltern. Also wir als Eltern, wir fangen dann an, wenn das Baby da ist, so unser Ding zu machen, haben uns meistens auch schon in der Schwangerschaft im Vorfeld so Gedanken gemacht, wie wir das alles deichseln wollen. Und dann kommt zum einen die harte Realität, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zum anderen kommen dann halt noch die Großeltern oder auch sonstige Familienmitglieder oder Freunde, Freundinnen und haben dann noch ihre eigene Meinung und müssen auf einmal zu allem ihren Senf dazugeben. Und dann fängt es halt an, problematisch zu werden.
Was sind so typische Aufreger oder typische Kristallationspunkte für den eigenen Senf?
Eigentlich ja prinzipiell alles rund um die Säuglingspflege. Also stillen oder nicht stillen, schlafen ist immer ein Thema. Ich meine, also die typischen Sachen, die auch so in Elterngruppen oder in Mütterforen und so weiter als Themen aufkommen, das sind genau dieselben, mit denen man sich dann auch mit den Großeltern reibt. Tragen ist auch für die meistens noch ein neues Thema, solche Dinge.
Was sind so typische Sätze? Ihr habt ja in eurem Buch, muss man vielleicht sagen, das finde ich ganz cool. Ganz großartig, an den einzelnen Punkten immer noch die typische Sätze formuliert, so typische Vorwürfe, die da kommen können. Wie gehe ich damit um, mit diesen Vorwürfen am besten?
Also diese Vorwürfe, die dann für uns im Raum stehen, sind ja mitunter nicht unbedingt als Vorwürfe gemeint, sondern manchmal oder in den allermeisten Fällen tatsächlich ein Zeichen von Unsicherheit. Ja? Unsere Eltern, die dann Großeltern werden, fühlen sich ein bisschen um ihre eigene elterliche Expertise betrogen, wenn sie quasi bei uns sehen, dass wir gewisse Dinge kategorisch ablehnen oder auch kategorisch anders machen wollen. Ja, also zum Beispiel tatsächlich, ne, alles, was in den Bereich der bedürfnisorientierten Erziehung fällt, also überhaupt sich dem Stillen sehr stark zu verschreiben. Familienbett, gemeinsames Schlafen wird da auch immer gerne zu einem Reibungspunkt sozusagen. Und in diesen Situationen, wenn wir das dann tatsächlich auch so umsetzen, unser Baby hochnehmen und trösten, wenn es weint, dann rührt das quasi an die eigene Babyzeit, die man mit seinem Kind erlebt hat und dann diesem Bauchgefühl, dass da sagt, habe ich das jetzt falsch gemacht mit dir? Ah, okay. Ja, ich habe es anders gemacht als du. War das jetzt falsch? Und das müssen wir auch immer wieder sehen. Wir sind ja jetzt alle nicht von Haus aus Kommunikationsgurus. Das heißt, die eigene Verletzung tatsächlich als solche zu beschreiben, würde den Konflikt vermeiden, verhindern, aber das können wir nicht immer. Mhm. Ja, manchmal reagieren wir halt impulsiv und sagen, habe ich das jetzt alles mit dir falsch gemacht? Ja? Mhm. Oder hat dir das geschadet, so wie ich mit dir umgegangen bin? Und das ist in diesem Moment dann aber nicht das Thema, um das wir uns kümmern müssen, sondern im Mittelpunkt steht unser Baby, das uns braucht. Und diese Verletzung können wir als Verletzung auch, wenn wir richtig hinhören, auch als solche erkennen und auch bewerten, und nicht als Konflikt, der uns in einen Streit führen muss.
Das ist natürlich echt komplex dann, weil da ist die Verletzung der Mutter, die vielleicht denkt, oh, habe ich was damals falsch gemacht? Ja. Dann ist natürlich meine eigene Verletztheit, die wird da auch mit angetriggert, wenn es durchaus sein kann, dass ich gar nicht die Liebe und die Zuneigung bekommen habe, die ich gebraucht hätte als Kind. Und dann ist dann die akute Herausforderung, wenn die Überforderung mit dem Säugling. Wie komme ich denn da raus aus diesem Wirrwarr?
Ich glaube tatsächlich, sich das genauso kleinteilig wirklich auch selbstbewusst zu machen. Und sich auch selbstbewusst zu machen, dass wir natürlich in dieser frühen Wochenbettzeit oder sagen wir mal, in der gesamten Elternzeit haben wir immer wieder so Momente, wo wir uns vielleicht auch direkt oder indirekt fragen, mache ich das denn eigentlich so richtig und so viel besser als meine Eltern? Und gerade am Anfang sind wir ja extrem ratlos unterwegs beim ersten Kind. Und dann ist die Unsicherheit natürlich sehr, sehr groß, wenn dann noch die Unsicherheit der eigenen Eltern praktisch oder der Mutter auf uns treffen. Und es tut schon mal gut, das für sich so reflektieren zu können. Damit ist eigentlich schon ein wichtiger Schritt getan, wenn wir uns unsere eigene Unsicherheit bewusst machen, wenn wir uns die Unsicherheit unserer Eltern bewusst machen. Und das kann uns natürlich auch überfordern, denn unsere Eltern haben ja in unserem Leben eine ganz besondere Rolle und auch einen Stellenwert. Und lange, lange haben wir ihre Meinung oder Haltung nicht hinterfragt. Unsere eigene Elternschaft bringt uns ja mitunter erst dazu, gewisse Erziehungen oder gewisse Haltungen, die wir bei unseren Eltern kennengelernt haben als Kind, auch vielleicht hart zu hinterfragen. Das kann tatsächlich auch durchaus schmerzhaft sein und dann auch tatsächlich diesen Konflikt befeuern, wenn man sich dieser Mechanismen noch nicht bewusst ist.
Also das Elternsein dann quasi erst mir das zeigt, da ist was gewesen, was vielleicht nicht so für mich okay war.
Richtig.
Ja, genau. Genauso die ganze Familie muss sich ja neu sortieren, wenn da ein Baby kommt. Wir rutschen alle eine Generation höher, gerade wenn es das allererste Enkelkind ist. Und wir müssen uns dann einfach wieder neu zurechtfinden in diesen neuen Rollen und selber rausfinden, wie wir die ausfüllen wollen. Und das gilt nicht nur für uns als Eltern, sondern eben auch für die Großeltern.
Was macht das für uns, wenn wir so da eins weiter rutschen alle? Also sowohl als für uns für Eltern als auch für die Großeltern.
Naja, schlussendlich müssen wir ja als Großeltern Verantwortung abgeben. Hm. Ja, also ja. Wir sind in einer Großelternrolle, sind wir einfach in einer anderen Situation. Wir sind nicht mehr diejenigen, die da quasi den Hut aufhaben, das Sagen haben, wie auch immer man, also wir, ne, sie gestalten zwar auch die Beziehung zu ihren Eltern, aber sie sind ja jetzt nicht Erziehungsberechtigte. Das sind dann die eigenen Kinder. Und die eigenen Kinder in dieser Rolle als Eltern zu sehen, das ist für nicht wenige einfach auch sehr, sehr, sehr ungewohnt. Und dieses, ich bin deine Mama und ich weiß, was gut für dich ist und ich sag dir jetzt mal, wie du das jetzt hier handeln solltest, da sitzt die Zunge manchmal auch noch in diesem alten Muster noch ziemlich locker und man steht dann da als frisch gebackene Mutter und sagt sich, was soll das jetzt hier? Ich möchte es gerne auf meine Art und Weise machen und jetzt lass mich mal ankommen und gucken, wie sich dieser neue Schuh praktisch anfühlt, den ich da jetzt trage, ohne mir jetzt da schon deine Sicht auf dieses Kind und auf Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes aufs Auge zu drücken.
Er schreibt ja auch im Buch, dass das so eine Stelle ist, an der so klar wird manchmal, dass es da auf der einen Seite noch dieses Hierarchiedenken gibt und es eigentlich um Macht geht und dass dieses Machtabgeben halt hilflos macht oder wütend macht. Wie gehe ich damit um, wenn die Eltern, die eigenen Eltern dann wütend werden oder auch beleidigt werden? Das ist ja oft, dann wird dann Kontaktabbruch ja auch in manchen Familien angedroht oder auch durchgezogen, so, ne? Nach dem Motto, wenn ich das nicht darf, dann möchte ich das Enkelkind nicht mehr sehen und solche Dinge, ne?
Ja, genau. Ich denke, Kontaktabbruch ist wirklich das letzte Mittel. Da passiert wahrscheinlich vorher schon noch viel, viel anderes. Und es kann ja durchaus auch noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen. Es sind ja nicht neue Konflikte, die dann tatsächlich aufkommen, sondern es ist meistens etwas, was sich schon im Laufe des Lebens der jetzt neuen Eltern entwickelt hat. Und was jetzt halt einfach nur auf eine andere Art zutage kommt, durch diese neue Situation mit dem Baby. Nochmal, da ist das Baby quasi ein Katalysator für Dinge, die noch im Untergrund schwelen.
Aber was mache ich damit? Genau, ne? Das ist ja dann gerade eigentlich ja so, das ist die Aufgabe der Großeltern auch eigentlich einen Halt zu geben. Und jetzt habe ich da. Und was ja heute in dieser Gesellschaft einfach viel, viel notwendiger noch wäre, weil wir ja so auf uns geschmissen sind in dieser Kleinfamilie oder auch alleinerziehend. Und jetzt bricht doch dieser Halt weg und ich habe dann noch die Kampflinie quasi in meiner eigenen Familie so.
Ich kann natürlich versuchen, dem Ganzen so ein bisschen vorzugreifen. Wir haben natürlich alle so verschiedene Rollenvorstellungen. Ja, also wir haben so unser Selbstbild von uns, wie wir als Tochter praktisch funktionieren gegenüber unseren Eltern. Das sind alte Muster, die schon ganz, ganz lange, das ist ein ganz alter befahrener Pfad sozusagen. Mhm. Und dann gibt es mich in meiner Rolle als Mutter und als Frau oder als Freundin. Ne? Wir haben ja, wir füllen ja ganz viele unterschiedliche Rollen in unserem Leben aus. Und je nachdem auch, was jemand in uns sehen möchte. Ja? Und gerade bei den Eltern ist das quasi schon ganz alt und gewachsen. Und aus diesem Muster tatsächlich auszubrechen, ist dann eine Herausforderung, weil natürlich die Gegenseite, also die Eltern, auf einmal nicht verstehen, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter auf einmal so ganz anders funktionieren, als er das noch irgendwie vor 5 oder vor 10 Jahren praktisch getan hat. Ah, okay. Ja, es findet ja schon eine Veränderung statt, zum Beispiel, wenn man dann den Partner an seiner Seite hat, wo irgendwie dann auch absehbar ist, okay, gut, noch ein Jährchen, die werden wohl länger zusammenbleiben, das wird wohl potenziell eine Langzeitbeziehung, ist wahrscheinlich mit Kind oder mit Kindern, ja, so, dass sich dann quasi schon diese Familienkonstellation schon ändert und je nach Persönlichkeitsstruktur der Großeltern schon da praktisch Konflikte aufpoppen, die da lauten, ich erkenne ja meinen Sohn oder meine Tochter nicht wieder, seit er oder sie diesen Partner sozusagen.
Ah, okay.
Genau. Und sich auch das wieder bewusst zu machen und auch da einfach schon frühzeitig zu sagen, passt mal auf, wir müssen mal darüber sprechen, ne? Wir sind jetzt schwanger und wie wir uns zum Beispiel das Wochenbett vorstellen. Mhm. Ja, also viele Großeltern denken ja, ne, das sind so diese unausgesprochenen Aufträge oder Vorstellungen, die wir haben, wie sollten Großeltern funktionieren und wie sollten Kinder funktionieren, mhm, die dann selber Eltern sind. Also, dass sie regelmäßig vorbeikommen oder dass Großeltern regelmäßig eingeladen werden. Mhm. Das ist eine Kommunikation, die läuft unterschwellig ab, aber nicht tatsächlich offensichtlich. Und darin liegt die große Gefahr, denn auf einmal sitzen wir da und sagen zum Beispiel, also ich würde mir schon etwas mehr Engagement von den jetzt frisch gebackenen Großeltern wünschen. Die machen ja irgendwie gar nichts, sondern erwarten, dass wir sie irgendwie einladen. Ja, also auch wir haben eine Erwartung an unsere Großeltern, wie sie als Großeltern diese Rolle auszufüllen haben. Und wenn wir uns alleine das auch bewusst machen, unser eigenes Bild, das wir kreiert haben, wie wir uns unsere Eltern als Großeltern vorstellen, wird vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher, dass wir das auch kommunizieren müssen, was wir uns wünschen und was wir uns nicht wünschen.
Ja, und gerade die Großeltern gehen dann einfach auch oft davon aus, dass das, wie sie sich das vorstellen, schon einfach so passieren wird, weil bisher ist ja quasi immer alles schon so passiert, wie sie sich das vorgestellt hatten, weil sie, ich meine, wir haben als Eltern nun mal eine gewisse Macht über unsere Kinder und müssen die auch zum Teil ausüben, einfach, ne, aus Pflicht, ne, für das Wohl des Kindes, ja, Und sich da rauszusehen, und gerade unsere Eltern sind ja sowieso noch in einer Situation, wo das mehr der Fall war, als wir das jetzt für heute für unsere Kinder wollen, ja? Sich dann in der Position zu sehen, oh, die wollen überhaupt gar nicht meinen Rat, oder die kommen mit Ideen, die sind total strange für mich, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da ist dann einfach sehr viel auch, Verwunderung auf Seiten der Großeltern, was geht denn hier jetzt eigentlich ab? Wieso läuft das so? Und wieso tun die Kinder nicht das, was ich eigentlich von ihnen erwartet habe?
Wenn ihr so beschreibt, ne, dann merke ich auch ein Verständnis für die Großeltern da.
Ja.
Wenn ich jetzt diesen Perspektivwechsel mache und mich da mal reinversetze, schreibt ihr im Buch ja auch, ne, wie sind die aufgewachsen? In welcher Zeit sind die eigentlich aufgewachsen? Was hat die geprägt?
Genau.
Welche Gedanken gab es generell über Säuglingspflege, so welche absurden wissenschaftlichen Empfehlungen gab es, ne, die wissenschaftlich heute nicht mehr haltbar sind. Wenn ich mich so reinversetze in meine Eltern, was kann ich denn dann noch tun, nachdem ich das getan habe, dieses Reinversetzen?
Ja, konkret? Den Dialog suchen vor allem, nicht wahr? Also, wenn wir nicht drüber reden, wird sich auch nichts ändern.
Wir kommen nicht drum rum,
Wir kommen nicht drum rum. Ich meine, die meisten von uns wollen ja doch ganz gerne ein gutes Verhältnis zu den Eltern und Schwiegereltern. Und wir müssen dann auch einfach versuchen, dieses Prinzip des Bindungsorientierten, ja, aufzuweiten, nicht nur auf unsere Kinder, sondern auch auf den Rest der Familie. Also es geht immer um Bedürfnisse, auch in dieser Konstellation zwischen Eltern und Großeltern. Wir haben bei denen den großen Vorteil, dass wir eben darüber reden können. Bei unseren Kindern, je kleiner die sind, müssen wir einfach manchmal nur raten, was will es denn jetzt gerade einfach. Aber mit unseren Eltern sollten wir reden können.
Also die Bindung, die Beziehung zu den Eltern auch pflegen quasi.
Ja, genau.
Und damit tatsächlich auch schon im besten Falle beginnen, wenn man nur schwanger ist. Mhm. Also da tatsächlich schon frühzeitig auch über die eigene Vorstellung von Elternschaft sprechen, ja, weil das ja schon tatsächlich zu einem Dialog führen kann, der gegebenenfalls spannungsbeladen ist, aber dann auch einfach Interesse zu zeigen, ohne die eigene Vorstellung die eigene Vorstellung davon unberührt zu lassen, sondern einfach zu sagen, finde ich interessant. Wie war es denn damals bei dir? Hast du das als angenehm empfunden? Wer hat dir diesen Tipp gegeben? Wie ist das an dich rangetragen worden? Denn dann merkt man nämlich dann auch, dass die vorangegangene Generation vielleicht genau diesen Dialog geführt hat, genau mit diesem Druck und mit genau dieser Unsicherheit quasi etwas übernommen hat, was vielleicht nicht der eigenen Überzeugung entsprach. Ja, auch in diesem Fahrwasser von das haben alle halt so gemacht. Ja, wir haben ja auch jetzt eine Fülle von Informationsquellen. Ja, das ist das Handy, das wir ständig bei uns tragen. Das war etwas, das unsere Großeltern und Urgroßelterngeneration schlicht und ergreifend nicht hatte. Und das sorgt dann auch einfach dazu, dass man sich fragt, warum denn jetzt so und nicht wie wir es praktisch damals gemacht haben. Genau.
Also es gab auch weniger Informationen eigentlich. Also wenn ein, zwei, drei Bücher, wenn überhaupt, ne?
Also, ich weiß, und die Informationen, die man bekam, dann auch von Ärzten oder sonstigen Leuten, die es eigentlich wissen sollten, ja, von Autoritätspersonen, die war dann halt sehr eintönig. Also die gingen alle in dieselbe Richtung. Und dann sich zu überlegen, okay, die sagen mir alle, ich soll mein Kind schreien lassen. Alle sagen das. Mir gefällt das zwar nicht, ich kann das nicht gut, ich will das eigentlich gar nicht, aber wenn die das alle sagen, dann muss das ja richtig sein. Mhm. Und da entsteht dann einfach ein großer Druck auch, mit dem sie dann umgehen können. Und dann kommen die vielleicht heute, wenn du dann sagst, ich will mein Kind nicht schreien lassen, dass sie dann sagen, ja, werden wir sehen, wirst du schon noch machen. Weil für sie ist das einfach selbstverständlich. Es geht nicht anders.
Ja. Was braucht es, damit ich so eine festgefasste Meinung gerade über die Erziehung, das Leben mit Kindern aufweichen kann oder den anderen Standpunkt sehen kann?
Also Zeit. Zeit ist immer eigentlich auf unserer Seite. Die werden schon sehen, dass das Kind nicht verwöhnt ist, wenn du es ständig aufnimmst, wenn es schreit oder meckert oder weint. Das ist zum einen, die Zeit ist da auf unserer Seite, aber zum anderen auch wirklich der Dialog. Also nicht nur, dass ich hingehe und erkläre, Mama, ich mache das jetzt so, weil das ist richtig. Und aus dem und dem Grund ist das richtig.
Gemacht.
Und ich habe das so gelernt und ich habe das da gelesen und ich habe das da gelesen. Sondern wirklich in einen Dialog treten und hören, okay, was glaubst du, was passiert, wenn ich mein Kind immer aufnehme? Warum glaubst du, dass das schlimm ist? Was meinst du, wenn du sagst, ich verwöhne es? Worauf willst du eigentlich hinaus? Und dann eben wirklich zuhören, was dort gesagt wird und mit Fragen der Sache auf den Grund zu gehen und vielleicht die Oma von alleine drauf kommen lassen, dass ja, es ist schon okay, wenn man das Kind jedes Mal hochnimmt.
Also, und ich kann mich natürlich auch fragen, ob der Konflikt oder der Streitpunkt, der da jetzt gerade aufpoppt, die Energie wert ist. Denn wie Karin eben so schön gesagt hat, es geht nicht darum, jemanden mit Argumenten schachmatt zu setzen. Ja, niemand. Wir drei nicht, wie wir hier zusammensitzen, niemand mag es, von oben herab gegängelt zu werden. Und niemand hat das gerne. Niemand ist dann auch offener für das, was wir da quasi versuchen umzusetzen. Ja, es verschärft eigentlich eher den Konflikt, wenn wir denjenigen im wahrsten Sinne des Wortes dumm dastehen lassen. So. Das heißt, sich die andere Meinung anzuhören und zu wissen, gut, okay, früher habt ihr es so gemacht. Ja, so, das ändert aber nichts an meiner persönlichen Haltung. Es ist mehr die innere Haltung, die wir versuchen mit unserem Buch zu stärken, ja, einen starken Rücken zu haben, ohne dass wir die Gegenseite in irgendeiner Form bloßstellen oder diffamieren oder, ne, oder quasi für dumm halten. Darum geht es überhaupt nicht. Und wir müssen uns einfach immer wieder fragen, ist es jetzt wert, dass ich diesen Konfliktball, der mir dazu gerollt wird, dass ich den aufnehme und darauf reagiere? Ja, bei dem weinen lassen oder auch zum Beispiel, ne, wenn engmaschig gestillt wird, ich habe das Gefühl, du hast nicht genug Milch. Wir konnten ja in der Familie alle nicht besonders gut stillen. Ja, so, ne? Bei mir hat das auch nicht geklappt. Dann kann ich da einen großen Vorwurf raushören. Und der kann mich auch beschäftigen. Aber das hält mich ja nicht davon ab, mich einfach hinzusetzen und in diesem Moment zu stillen, wenn das gesagt wird. Und wenn das schon alleine geschieht und ich intuitiv das tue mit meinem Kind oder den Umgang mit meinem Kind pflege, den ich mir persönlich vorstelle, bin ich auch schon mal einen Schritt weiter entfernt von diesem Konfliktfenster, einfach weil ich mich auf etwas ganz anderes in diesem Moment konzentriere. Das kann tatsächlich auch helfen.
Das hört sich total versöhnlich an, wenn du so drüber sprichst, wenn ihr darüber spricht, und gleichzeitig habe ich so einen Stich gespürt. Also wenn es um diesen Austausch geht zwischen Mutter und Tochter und da sowas mitschwingt wie ich habe es, hab dich aber nicht stillen können. Ihr schreibt das in eurem Buch auch, hat mich auch sehr berührt, dass es so eine Unwissenheit über den weiblichen Körper gibt und gab. und selbst bei den Frauen. Und dass das halt dann weitergegeben wurde, diese Unwissenheit auch in so Sätzen wie beim Stillen, da wird nichts kommen oder die Milch wird nicht reichen.
Ja, also unsere Mütter konnten großteils nicht stillen, weil ihnen halt schon im Krankenhaus komplett falsche Informationen übers Stillen gegeben wurden. Die haben damals tatsächlich gedacht, Kinder sollten nur alle 3 bis 4 Stunden gestillt werden, weil sonst neue Milch auf alte Milch Bauchschmerzen mache oder dass es eben wichtig sei, dem Kind von ganz klein auf einen festen Rhythmus beizubringen, weil nur so könnte das Baby gut gedeihen. Und dann steckt da auch einfach unheimlich viel Druck dahinter, ne? Dieses, du musst dich an diese strengen Regeln halten, ansonsten wird dein Kind krank. Ja. Sich dagegen aufzulehnen, nur weil man das Gefühl hat, ja, irgendwie ist das nicht richtig und mein Baby weint doch und hat doch vor den 4 Stunden schon wieder Hunger. Da gehört dann auch unheimlich viel Selbstbewusstsein und Energie und Wille dazu und gerade dieses Aufmüpfen wurde unseren Großeltern aber auch schon von klein auf aberzogen, ja, gegen solche gerade den Frauen und gegen Autoritätspersonen lehnt man sich nicht auf, das tut man einfach nicht. Ja, die wissen besser Bescheid als du. Dann kam ja noch so Dinge dazu, dass man dachte, die Muttermilch sei zu schadstoffbelastet und deswegen schädlich. Völlig außer Acht lassend, dass die Kühe, von der unsere Kunstmilch kommen, ja auch nicht in einem Vakuum leben.
Vor allem in den 70ern, oder?
Ja, genau. Und ich meine, man hat ja mittlerweile genug Tests gemacht und gesehen, dass Muttermilch absolut nicht belastet ist oder nicht irgendwie nennenswert. Aber das wussten die halt damals nicht. Oder beziehungsweise es wurde unseren Müttern so beigebracht, nee, das Stillen funktioniert so nicht. Und dann mit diesen Regeln und diesen negativen Gedanken im Hinterkopf ist es dann halt auch klar, dass es nicht klappen kann mit dem Stillen. Und dann ist halt nach 6 Wochen die Milch weg, weil es so nicht funktioniert, die Milchbildung. Und aber statt auf die Gedanken zu kommen, die haben mir was Falsches gesagt, sucht man die Schuld dann natürlich bei sich. Oh, ich habe mich nicht richtig an die Regeln gehalten oder mein Körper kann das einfach nicht. Und das wird dann natürlich auch weitergegeben an die eigenen Kinder.
Und, aber nicht, genau, aber nicht mit einem bösen Hintergedanken, sondern mit dem Wunsch des Schutzes. Ja. Ja, auch wenn es total unglücklich formuliert ist, aber es ist wirklich dieses, mach dir keinen Stress, das ist so ein Familiending, du kannst da nichts dafür. Ach, wir haben halt alle nur ein A-Körbchen, bei kleinen Brüsten funktioniert das nicht. Auch das ist immer wieder etwas, das gerne weitergegeben wird. Aber hat es einfach, ne, die physiologischen Gründe, die Karin eben so schön ausgeführt hat. Und es ist wirklich immer so dieser Versuch, das eigene Kind, eben vor dieser Verletzung zu schützen, enttäuscht darüber zu sein, wenn es mit dem Stillen nicht funktioniert. Aber wir hören es halt mit unserem gestressten Ohr, hören wir es eben nicht so. Deswegen immer dieser gedankliche Twist, was es heißen könnte, einfach auch um sich selbst zu beruhigen.
Ja, es fühlt sich für mich auch, wenn ich so reinfühle, extrem heftig an. Wenn ich denke, ich bin jetzt Mutter gewesen in den 70er, 80ern irgendwann und habe es auf eine bestimmte Weise gemacht, gegen meine Intuition, gegen mein Gefühl, aus bestem Wissen und Wissen, aber ich habe was eigentlich gegen mich gemacht. Und jetzt kommt so die Ahnung, dass ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ne? Das ist... Ja.
Also man das hat sich ja dann auch sich ja selber weh, einer...
Als Mann, so wenn ich da reinfühle.
Ja. Die Mütter haben sich ja dann auch, sie stellen da fest, dass sie einer Erfahrung beraubt wurden. Da steckt dann auch tatsächlich ganz viel Trauer dahinter. Dieses Einsehen, es hätte so nicht sein müssen. Ich wollte so gerne stillen und ich hätte stillen können. Ich wusste es nur nicht richtig. Und die haben mir das verdorben. Ja, es wurde mir verdorben.
Ja. Ja, genau. Vor allen Dingen, da wir alle ja auch, die wir in diesem Bereich ja tätig sind und arbeiten, wir ja auch immer wieder stark in den Fokus stellen, dass Stillen ja ein Bindungsbaustein ist, ja, dass Tragen ein Bindungsbaustein ist, dass gemeinsames Schlafen ein Bindungsbaustein ist. Und wenn man dann als Großeltern, ne, wenn man sich das so als Checkliste oder als Failliste irgendwie vorstellt, dann hat man da auf einmal ganz viele X'e stehen, weil es einfach nicht Usus war, sich das Bett zu teilen und es wurde nach der Uhr gestillt beziehungsweise nach der Uhr gefüttert und dann hat man auf einmal auch so dieses Gefühl von, okay, das war's dann wohl mit der Bindung zu meinem Kind und jetzt ist das hier auch alles irgendwie gerade so unflauschig, mein Gott, was ist denn hier irgendwie gerade dann passiert?
Oh Gott, und ich habe das alles getan und es ist jetzt auch zu spät, weil das Kind schon 30, 40 ist.
Und genau.
Ja, okay. Genau.
Richtig, ganz genau. Also wir holen da einfach auch sehr viel bei unseren eigenen Eltern hoch. Ja, und das ist ja, nur ein Teil. Es gab auch in den 70er, 80ern Kinder, die mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, die auf der Intensivstation vielleicht eine gewisse Zeit verbringen mussten, wo noch Stillförderung gab es da nicht. Kängurun gab es in den 70ern auch nicht. Ja, das kam erst so in den 80ern auf. Da trägt man etwas, da trägt man auch eine emotionale Last mit sich, die man auch vielleicht gar nicht irgendwohin adressieren konnte. Ja, also wir schaffen ja jetzt auch erst miteinander in unserer Community auch ein Bewusstsein darüber, dass eine Geburt, je nachdem wie sie verlaufen ist, nicht spurlos an uns vorübergehen muss und dass wir darüber sprechen dürfen und dass wir diesen Worten und diesen Verletzungen auch einen Raum bieten. Und auch das ist etwas, das unsere jetzige Großelterngeneration so mitunter nicht kennengelernt hat.
Ja, und ich denke, das ist aber auch so noch ein Problem zusätzlich gerade aktuell mit innerhalb unserer Bubble, dass diese Checkliste dann auch bei anderen Eltern was auslöst und sagt, okay, willst du mir jetzt sagen, ich bin nicht gut zu meinem Kind? Ja. Und dass wir dann auch wirklich aufpassen müssen in dem Dialog mit anderen Eltern, dass wir nicht unsere Weise, oh, bei mir hat's geklappt mit dem Stillen, dann kann es bei dir auch klappen mit dem Stillen, irgendwas musst du falsch machen, ja, dass wir da uns zurücknehmen und nicht darauf pochen, dass du musst aber hier Ding A und Ding B und Ding C erledigt haben, um eine gute Mutter zu sein oder die richtige Bindung zu deinem Kind zu haben oder deinem Kind gerecht zu werden als Elternteil. So ist es einfach nicht. Und genau das sollten wir eben zu den Großeltern und zu unseren Miteltern ausweiten und sehen, dass ja, selbst wenn es damals alles furchtbar gelaufen ist, so nach diesen Standards, ja, das muss nicht heißen, dass wir eine schlechte Bindung zu unseren Eltern haben oder dass wir einander nicht lieben oder dass Bindung nicht wieder aufgebaut werden kann, wenn sie zwischenzeitlich zerstört würde. Es geht immer wieder zusammen, wenn wir uns nur von allen Seiten bemühen, uns auch zusammen zu finden.
Das ist ja manchmal ja wirklich auch nochmal so von den Voraussetzungen abhängig. Also ich weiß natürlich auch, dass Dinge bei meiner Ursprungsfamilie nicht so gelaufen sind, wie es der kleine Christopher gebraucht hätte vielleicht. Und gleichzeitig weiß ich, dass da eine sehr große Offenheit bei meiner Mutter ist. Und ich viele Dinge einfach ansprechen kann mittlerweile, wenn es mir gelingt, dass ich das da drüber springe aus diesem, ja, ich bin doch jetzt der Sohn und wenn ich was sage, dann beschädigt die Beziehung. All das, aber das geht, das ist möglich und da lief auch viel schief mit meinen Eltern und meiner Familie jetzt, ne, so wie das so passiert. Aber es war diese Gesprächsbereitschaft einfach da und meine Mutter ist relativ progressiv gewesen. Ich habe aber auch hier Klienten oft, wo das einfach nicht der Fall ist, wo die Eltern dann sehr beleidigt sind, sehr wütend werden. Und dann fehlt ja auch auf beiden Seiten ist es einfach nicht so gelernt, miteinander zu reden. Das heißt, das sind die Voraussetzungen ja viel, viel schwieriger. Also, was kann man denn den Menschen raten, wie sie da vorgehen könnten? Weil die sehen sich ja auch nach einer, meistens, wenn es nicht ganz in den Graben gefahren ist, auch nach einer guten Beziehung zu ihren Eltern.
Also die, ich denke, im ersten Schritt ist es tatsächlich wichtig, sich bewusst zu machen, dass man für die emotionalen Zustände der eigenen Eltern nicht verantwortlich ist. Ja, also dass wir quasi Gefühle, alte Erinnerungen, unverarbeitete Themen hervorholen, wenn wir schwanger sind, gebären und unser Baby und Kleinkind und Kind begleiten. Das ist eine Dynamik, die passiert, ja, und die uns einlädt, hinzuschauen, wenn wir das können. Wir können das nicht immer und wir können niemanden zwingen, diese Themen für sich zu bearbeiten. Die eigene persönliche Klarheit darüber zu bekommen, hilft, glaube ich, schon mal sehr. Da sind wir wieder bei dem Bild des stärkenden Rückens, ja. Den Eltern die Chance zu geben, sich so zu äußern, wie es ihnen möglich ist. Und darüber eben wirklich, wenn wir das können, wenn wir uns selbst persönlich so aufgeräumt haben, dann ist es uns sicherlich auch möglich, gewisse Konfliktsituationen auch einfach auszublenden. Auch einfach mit einem immer wiederkehrenden Thema, ja, zu sagen, ach Mama, das haben wir so oft miteinander besprochen und ich kenne deine Haltung und du kennst meine Haltung, ja. Magst du mir noch irgendetwas anderes dazu erzählen? Also nicht schon irgendetwas, das ich vielleicht von dir schon kenne, dann gerne. Aber ansonsten haben wir uns da doch schon oft genug drüber ausgetauscht und du kennst meine Haltung und ich kenne deine. So, ja. Wenn wir das so adressieren, kann da vielleicht eine Wiederholung des bereits Gesprochenen kommen oder vielleicht tatsächlich ein neuer Inhalt sozusagen, der uns vielleicht dann in einen anderen Dialog führt. Aber ansonsten ist dann dieser Dialog auch dann relativ schnell auch wieder beendet mit einer, vielleicht mit ein bisschen Puls, ja, und diesem, immer wieder das gleiche Spiel sozusagen, klar. Aber es gibt eben auch diese Eltern, die nicht gut mit ihren eigenen Ängsten oder Schuldgefühlen oder wie auch immer umgehen können. Ja, du hast es gerade eben selbst so schön gesagt, dass es mitunter eine Kommunikation ist, die man schlicht und ergreifend nicht gelernt hat. Ja, also auch unsere Art, mit Konflikten umzugehen, unsere Konfliktfähigkeit erlernen wir in unserem Elternhaus. Und wenn Dinge unter den Teppich gekehrt werden, wenn Dinge nicht offen angesprochen werden, wenn gewisse Gefühle nicht angesprochen werden, dann entwickelt sich da natürlich so ein komisches Vakuum und wir haben keine Strategie, damit umzugehen, wenn uns das dann sprichwörtlich in unserer frühen Elternzeit dann wieder auf die Füße fällt. Wir wissen dann manchmal gar nicht, wo dieser heftige Wind auf einmal herkommt, weil wir mit einer solchen Situation einfach noch nie konfrontiert waren. Ja. Deswegen sind einfach auch so Angebote wie die du den Eltern machst, auch einfach wahnsinnig wichtig und wertvoll, dass sie quasi an ihren eigenen Themen arbeiten können. Denn das ist das Einzige, was wir tatsächlich tun können. Wir können tatsächlich nur an uns selbst arbeiten und hoffen, dass es einen positiven Effekt auf das Familiensystem mit sich bringt. Diese Personen, die wir da jetzt auch meinen, rein von ihrer Persönlichkeitsstruktur, inwieweit die einer Mediation oder eines Familiencoachings offen wären, ne? Das Angebot kann und sollte man immer machen, wenn man jemand Fachkundigen an der Hand hat. Das finde ich völlig in Ordnung, aber die, von denen wir sprechen, haben da, glaube ich, viel zu große Ängste und Berührungs, ne, also haben da viel zu große Berührungsängste, als dass sie diese Einladung, glaube ich, so frei, freien Herzens tatsächlich auch annehmen können.
Was habt ihr für Konflikte mit euren Eltern, euren eigenen Eltern vielleicht geklärt oder ausgetragen?
Bei meinen eigenen Eltern gab es eigentlich kaum Sachen, weil die selber schon diesen Punkt übernommen haben, zu sagen, okay, wir machen das jetzt anders. Wow. Ich mache es immer noch wieder anders als meine Eltern, weil ne, besser geht immer. Meine Kinder werden es hoffentlich auch noch besser machen als ich. Ja. Aber also mit den eigenen Eltern hatte ich da zum Glück keine Probleme. Aber es gab durchaus aus der weiteren Verwandtschaft Sachen, wo dann gesagt wurde, meinst du, dass das so richtig ist? Oder aber auch Sachen, wo sie sich einfach gewundert haben, zum Beispiel, dass ich wusste, dass mein Kind Hunger hat, bevor es sich gemeldet hat, dass es Hunger hat. Und sie die Welt nicht mehr verstanden haben, wieso schreit doch noch gar nicht, woher weißt du denn, dass der Hunger hat? So. Und das dann wirklich ja, die Großeltern oder der Rest der Verwandtschaft noch gelernt hat von mir und diesem Baby und dass die ganze, ja, Sichtweise aufs Kind auf den Kopf gestellt hat, weil es auf einmal nicht einfach nur dieses komische Bündel ist, das da halt liegt und halt nicht viel kann und macht, sondern tatsächlich ein vollwertiger Mensch, der mehr Signale gibt als nur schreien. Ja, also das ist, ich finde, ja, das war für mich, das war für die eine große Lernkurve und auch, ja, definitiv hat man da gesehen, dass dann auch im Kopf was arbeitete mit im Sinne von, okay, wir haben das damals ganz anders gemacht, aber ich sehe ja, dass dieses Kind Signale gibt und, ne, und, aber bei uns, wir, uns wurde immer nur gesagt, schreien ist die Sprache des Kindes und das ist das Einzige, wie sie sich verständlich machen können. Und jetzt sehe ich, da gibt es noch so viel mehr. Also, was habe ich da verpasst? Was für Chancen haben sich mir da, ja, welche Chancen habe ich da nicht wahrnehmen können? Und also ja doch, da war dann schon einiges zu knapsen dann auch. Zum Glück dann nicht umgekehrt in Vorurteile, also in Vorwürfe, ne, dass wir was groß falsch machen würden. Aber ja doch, da hat dann einiges gearbeitet.
Genau, also das war tatsächlich bei mir auch so. Also es hat sowohl als auf der Großelternseite meinerseits wie auch auf der Großelternseite meines Mannes ordentlich gearbeitet und die Konflikte, die da quasi hochpoppten, waren tatsächlich auch sehr fordernd, ja, also da ging es dann auch um, ich habe das nicht so gemacht, haben wir jetzt eine schlechte Bindung zueinander, ja, so. Ich hätte gerne ein solches Buch gelesen wie das, was Karin und ich tatsächlich geschrieben haben. Das hätte mir tatsächlich auch mehr an die Hand gegeben, da auch mit weniger Stress und weniger Belastung tatsächlich durchzukommen. Mein persönlicher Vorteil war, dass mein Mann und ich uns immer einig darüber waren, wie wir unser Kind groß werden lassen möchten. Und von daher gab es da in der Partnerschaft dann nicht noch einen entstehenden Konflikt, ne, im Sinne von, wer grenzt sich jetzt gegenüber wem ab. Das war natürlich ein großes Geschenk, was ja dann manchmal auch noch hinzukommt in einigen anderen Familienkonstellationen. Und genau, aber wir haben da, glaube ich, tatsächlich auch Karin und ich aus einem persönlichen Erfahrungsschatz auch gewisse Themen in diesem Buch auch einfach mit einfließen lassen. Sonst wäre es ja nur rein theoretisch als tatsächlich das Herzensthema, das es uns beiden auch einfach war.
Ja, genau. Meine Mutter hat das Buch jetzt gelesen und sie hat mir gesagt, sie wünschte sich, es hätte es zu meiner Geburt schon gegeben. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut.
Ja, sehr berührend, ja. Wenn das die eigene Mutter sagt, ja.
Ja.
Ihr habt beide jetzt die erweiterte Verwandtschaft auch angesprochen. Ich wollte dann auch die Frage nach den Schwiegereltern, Schwiegermüttern stellen. Ihr habt dem auch ein Kapitel im Buch gewidmet. Und wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was denn ist, wenn da die Konstellation, die Schwiegermutter und die jetzige Mutter, die geraten aneinander. Und die Rolle des Sohnes dann da. Vielleicht könntet ihr noch was zu sagen, was so die klassischen Konflikte sind und wie der Weg da vielleicht auch rausführen kann. Weil die Schwiegermütter haben ähnlich, fällt mir gerade ein, die haben so ein ähnliches gutes Image wie Stiefmütter, ne? Das ist so.
Ja, definitiv. Das ist auch wirklich gesamtgesellschaftlich so. Also das ist ja geradezu, der Schwiegerdrache ist ja geflügeltes Wort. Und ja, es ist einfach so, da steckt aber auch unheimlich viel Misogynie hinter. Ne? Also dieses, vor allem, weil wir in unserer Recherche für das Buch festgestellt haben, dass es tatsächlich so ist, dass Schwiegertöchter und Schwiegermütter viel häufiger Konflikte austragen als Schwiegersöhne und Schwiegermütter. Also, aber trotzdem hört man das eigentlich immer nur von der anderen Seite, ne? Dass die Schwiegersöhne sich über ihre Schwiegermütter mehr beschweren. Die Terry Apter, die hat dazu geforscht, zu den Beziehungen zwischen Schwiegerkindern und Schwiegereltern. Und hat festgestellt, dass in ungefähr 60% aller Scheidungsfälle die Schwiegermutter eine große Rolle gespielt hat.
Ach,
ja.
Krass.
Also, ja, und da geht es dann wirklich meistens darum, dass der Ehepartner, der Mann, sich nicht wirklich auf die Seite seiner Frau gestellt hat und zwischen den Stühlen saß, zwischen seiner Mutter und seiner Partnerin und nicht bereit war, da Stellung zu beziehen und sich einzubringen, wirklich. Weder auf eine mediative Art, ja, noch auf eine bis hierhin und nicht weiter Art. Und dass viele Väter oder Ehepartner leider denken, es wäre immer noch einfach eine Sache zwischen den zwei Frauen und es geht ihnen ja eigentlich gar nichts an und die sollen mal schön selber gucken, wie sie dazu rande kommen. Völlig außer Acht lassen. Ja, völlig außer Acht lassend, dass sie ja eigentlich der Kernpunkt in diesem Konflikt sind, weil sie ihre Rolle als Mann und als Vater und als Sohn nicht auseinanderklamüsern wollen.
Was können Väter machen, wenn sich jetzt so der eine oder andere vielleicht ertappt fühlt?
Reden, wie eigentlich in jedem Konflikten. Reden, also wir müssen einfach miteinander darüber kommunizieren, wie wir unsere Rollen uns vorstellen, und die eigenen und die des anderen. Und wo wir dann einfach zusammenkommen können. Ja, weil natürlich haben wir alle unterschiedliche Vorstellungen und das ist ja auch in Ordnung, aber wir müssen dann halt Kompromisse finden.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz wichtig ist, du wirst mir da sicherlich beipflichten, aber Männer kommunizieren auch anders als Frauen. Und ich finde es ganz wichtig, im ersten Schritt auch als Ehemann, ja, und frisch gebackener Vater zu sagen, ich weiß auch nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Ja, so, ich hab keinen Plan. Ja, ich find's auch ätzend. Es überfordert mich auch. Mich macht es auch wütend. Dann habe ich da schon mal den halben Konfliktherd aufgeräumt, nämlich den mit der Partnerin. Wenn ich doch nur sage, ich habe da jetzt gerade auch kein Rezept, aber ich merke auch, dass es anstrengend ist und ich merke auch, dass ich da etwas tun muss, ja, dass ich da tatsächlich was machen muss, aber ich habe gerade keine Idee, wie ich das machen soll. Da ist schon
einfach
wirklich
anzufangen, Verantwortung zu übernehmen, ja? Und zu sehen, dass es ist eine Familienkonstellation und wir spielen da alle einen Part und ich kann mich nicht einfach rausnehmen als Vater und sagen, macht ihr mal.
Der erste Schritt ist auch zu sagen, ich habe keine Lösung, auch das zu sagen. Ja. Hilft, bevor ich muss nicht die Lösung präsentieren, ich muss auch nicht gelöst haben, sondern es reicht zu sagen, ich weiß es nicht gerade.
Richtig.
Ich fühle so
richtig.
Und so.
Richtig, super. Ganz genau. Denn natürlich hat die Partnerin vielleicht aber eine Vorstellung. So, ja. Und ganz sicherlich hat sie die. Und inwieweit die realistisch ist, das steht nochmal auf einem anderen.
Okay, ja.
Ja, so. aber dass man nur alleine miteinander schon mal darüber spricht und sich darüber im Klaren ist. Und dann kann der Mann sagen, ja gut, okay, die Idee kann ich verstehen, aber wir reden hier immer noch von meiner Mutter. Glaubst du, dass das so funktioniert, wenn wir das so machen?
Ja.
Und dann sagt die Partnerin vielleicht, nein, das ist jetzt nur mein direkter Impuls, ja, dass ich ihr das irgendwie, was ich nicht so für die Füße klatschen möchte. Man kann sich da schon mal sehr viel Frust von der Seele reden, ohne dass irgendjemand anderes dazuhört. Das kann schon sehr, sehr befreiend sein, dass man überhaupt merkt, dass der Partner eben nicht absichtlich gegen einen schießt, sondern ratlos ist.
Ah,
so,
okay.
Und der Partner,
das
der dann kommuniziert hat. Genau, richtig, ganz genau. Weil da auch sicherlich gewisse Rollenbilder von wie sollte ein Mann sein, wie sollte ich als Vater sein, ja, wie sollte ich als Ehemann sein, die dann vielleicht auch ein Blick wert sind, hinzuschauen, ob das tatsächlich dem Familiensystem nutzt, wenn man diese Rolle so ausfüllt, wie man sie glaubt, ausfüllen zu müssen.
Und auf der anderen Seite muss man nicht jeden Vorschlag der Frau umsetzen. Also man kann auch dann sagen, nein, auf den Mond schießen hört sich gut an, ist aber jetzt nicht erlaubt.
Super! Im Impuls! Gerne, ja, so, und dann überlegen wir uns miteinander, wie wir die Kanone ausrichten, ja, so, also in diesen Bildern zu denken und damit zu arbeiten, um den Frust einfach erstmal loszuwerden und sich wieder auch positiv aneinander zu binden, indem man sagt, okay, gut, wir beide arbeiten jetzt hier nicht gegeneinander und wir überlegen uns miteinander einen Weg, wie wir das einigermaßen friedlich mit deiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter quasi bewerkstelligt bekommen.
Mhm, genau. Super, das ist klasse. Danke euch. Genau, ich könnte ewig weiterquatschen mit Blick auf die Zeit. Bei meinem Kind mache ich das anders. Ne? Euer Buch, große Empfehlung für alle, die Eltern sind, die Eltern werden auch. Es macht sich wirklich, lohnt sich wirklich da reinzuschauen, wenn man schwanger ist. Wie ihr gesagt habt, sind ganz tolle Beispiele drin und es wird erklärt, wieso sich vielleicht Eltern, Großeltern so verhalten, wie sie sich verhalten. Und es gibt auch ganz praktische Tipps, wie man denn anders mit denen umgehen kann. Dafür ein großes Dankeschön. Wo kann man sich mit euch noch vernetzen, außer dass man das Buch kauft natürlich und das verschenkt an werdende Eltern?
Wir sind beide auf Social Media unterwegs. Also
wo trifft man mich am meisten?
Mich wahrscheinlich auf Twitter mittlerweile. Mhm. Ansonsten bin ich auf Facebook und Instagram in der Reihenfolge, würde ich mal sagen.
Okay.
Aber überall mit demselben Handle Familienleben EH für einst und heute. Mhm. Und wer in meinem Blog in die einzelnen Themen tiefer einsteigen möchte, da gibt es ganz viel nachzulesen. Und den findet man unter familiehistorisch.de.
Mhm. Super. Links kommen
genau, und bei Shownotes. Mir. Genau, und bei mir,
Kannst du auch sagen, deine, genau, ja.
Ach, ja, ne, genau. genau, und bei mir ist es halt auch Twitter, Instagram und Facebook. Ich bin bei Xing und LinkedIn zu finden. Im April wird es auch beim GFG Online Campus wird es einen Workshop zu dem Thema unseres Buches geben, wo ich quasi mich etwas stärker mit den unterschiedlichen Konfliktarten beschäftige und mit den Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und am besten erreichbar bin ich, glaube ich, tatsächlich über meine Stillberatungsseite, stillberatung.köln. Da findet man auch alle meine Kontaktdaten und entsprechenden Verlinkungen zu den Social-Media-Netzwerken. Genau, da kriegt man...
Genau, und Termine rund ums Buch und weitere Veranstaltungen auch über meinen Newsletter, der auf meiner Webseite abonnierbar ist. Und ich habe selber auch gerade einen Podcast gestartet letzte Woche, cool. Die erste Folge. Da geht es um Erziehungsratgeber aus der Geschichte. Auch das alles auf meiner Webseite zu finden.
Mhm. Vielen Dank auch für das Gespräch, aber auch für eure Arbeit an sich, also für das Buch. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Und für eure Arbeit, aber auch darüber hinaus. Das ist jetzt nochmal im Gespräch mir nochmal klar geworden, wie wertvoll das ist, einfach euer Blick auf die andere Seite, diesen Perspektivwechsel, der aus einem großen Herz, einem sehr großen Mitgefühl und Verständnis für die andere Seite kommt. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Das ist sowohl bei Karin, ne, diese ganze Engagement in der Historie von Erziehungsratgebern, was es da alles gab, das ist wirklich hilfreich zu sehen, welche Irrungen wir da durchlaufen sind und macht das Verständnis einfach größer, wieso manche Ratschläge heute noch so ausfallen, wie sie ausfallen. Und das Gleiche gilt bei Anna, einfach für die Offenheit, mit der du auch Mütter, die Stillen vor allem begleiten, in jeder Hinsicht, welche Entscheidungen sie treffen möchten, das Stillen betreffend, weil das einfach ein großer, großer, immer noch ein Punkt ist, an dem viele Mütter auch durchaus leiden. Also da ein großes Dankeschön an euch, dass ihr da ein bisschen die Last von den Schultern der Mütter und Eltern nehmt. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen an euch, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen. Okay. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen durftet?
Ich würde tatsächlich sagen, so ein bisschen Disziplin, weil meine Eltern haben mich immer machen lassen. Die haben mir immer vertraut, dass ich schon alles gut mache. Aber dadurch fehlte mir dann vielleicht so ein bisschen auch die Struktur, weil ich auch alles selber machen musste. Mhm. So in der Art vielleicht. Also das hatte ich zum Beispiel im Studium gemerkt, dass mir irgendwie dieses die Fähigkeit fehlte, mich da wirklich diszipliniert zu organisieren. Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung liegt, aber für mich fühlte sich das damals zumindest so an.
was mir in meiner Kindheit gefehlt hat und was ich mir dann in den Jahren zwischen, sag ich mal, 30 und 40 quasi zurückerobert habe, ist tatsächlich die Fähigkeit, Grenzen setzen zu können. Mhm. Bei mir war immer die Situation, dass wenn ich das Gefühl hatte, ich muss hier eine für mich unsichtbare Grenze verteidigen, die durch jemanden überschritten worden ist, dann kamen gleichzeitig unheimliche Schuldgefühle auf, ob ich das darf und ob das gerechtfertigt ist. Also ich war dann sehr stark in einem Rechtfertigungsmodus gefangen und habe dann manchmal auch gewisse Grenzüberschreitungen einfach zugelassen, mhm. weil ich dachte, das ist okay so. Und mittlerweile habe ich da ein anderes Selbstverständnis erlangt und kann das gut kann meine Grenze gut verteidigen, ohne dass ich jemand anderem dafür zum Beispiel auf die Füße treten muss. Mhm. Ich kann das mit einer größeren Selbstverständlichkeit und das ist wirklich auch ein großes Geschenk. Mhm.
Wenn ihr werdenden Eltern jeder einen Tipp mit auf den Weg geben könntet, sagen, das ist das Wichtigste meiner Erfahrung nach, darum geht es. Was wäre das?
Also spontan würde ich sagen, hör auf dein Gefühl, aber das ist so ein, ich weiß nicht, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil unser Gefühl auch immer beeinflusst ist von unseren Erfahrungen und von unseren Vorstellungen und von der Gesellschaft und unseren Werten. Mhm. Und auch das Gefühl kann durchaus falsch liegen. Also vielleicht, vielleicht lerne aus deinen Fehlern. Sei bereit, sei offen, sei in der Lage, Fehler zu erkennen. Mhm. Lass dir durchaus auch mal was sagen. Aber nicht in dem Sinne, dass, ne, dass andere bestimmen, was du tust, sondern in dem Sinne, dass du drüber nachdenkst und reflektierst, wie passt das jetzt zu mir? Kann auch sein, dass du sofort wegwischst, aber ich denke, solange wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen, ist alles gut und wird alles gut.
Aus Fehlern lernen, ja, super.
Perfektionismus, also das Perfekte gibt es nicht. Ja, es gibt nicht den einen Goldstandard, den wir vermeintlich erreichen müssen. Es gibt viele, die sich wirklich ins Unglück stürzen und weit über ihre Grenzen hinausgehen, weil sie denken, gewisse Dinge müssen gemacht werden. Das erlebe ich auch nicht selten in der Stillberatung. Und da ist es mir einfach immer ein besonderes Anliegen zu sagen, dieses subjektive Empfinden, was perfekt ist, ja, was ist das perfekte Großwachsen, was ist die perfekte Ernährung, was ist perfekt, was muss alles vermeintlich richtig laufen, das ist es. Das sollten wir relativieren können und auch im wahrsten Sinne des Wortes fünfe gerade sein lassen und erkennen, dass das nicht schlecht ist, wenn wir fünfe gerade sein lassen.
Mhm. Den Perfektionismus loslassen. Passt gut zu dem, aus den Federn lernen.
Ja.
Dankeschön, Karin und Anna.
Vielen Dank,
gerne. Vielen Dank.
Ich halte Karins und Annas Buch wirklich für einen wertvollen Beitrag. Aus meiner Arbeit weiß ich, dass es für viele Klientinnen belastend ist, wenn die Beziehung zu den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern gestört ist oder sogar abreißt. Ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich so gedacht ist, dass die Großeltern da sind für die Enkel, aber auch um die Eltern zu entlasten und zu unterstützen. Und wenn das nicht funktioniert, weil dann die Beziehung gestört ist, ist das gerade in der heutigen Zeit fatal. Dann fehlt Eltern nämlich eine der wenigen Stützen, die sie noch haben. Wenn du da weiter eintauchen willst, dann schnapp dir das Buch von Karin und Anna. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, per E-Mail oder per Messenger eine WhatsApp-Nachricht jemanden schreibst und sagst, hey, hier ist eine coole Folge von Christopher, Anna und Karin. Das hilft einfach, die Botschaft des beziehungsorientierten und bindungsorientierten Ansatzes weiter zu verbreiten. Falls du keine Folge von Elterngedöns mehr verpassen willst, dann kannst du auf meiner Webseite dich in die Newsletter eintragen und ich sage dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Das war's für heute. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt und damit machst du es schon anders als viele vor uns. Alles Liebe dir und bis bald.